Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Ein großes Thema heute in der Blauen Stunde, das Jahr 1919 und was es für die Frauen bedeutet hat. Der Erste Weltkrieg war zu Ende, die Frauen hatten das Wahlrecht bekommen. Wir wollen hier gar keine lange Vorrede halten, sondern gleich zu der Autorin Unda Hörner kommen, die ein sehr aufschlussreiches, erhellendes und höchst unterhaltsames Buch geschrieben hat. 1919, das Jahr der Frauen.
Ja, 1919 ist natürlich ein Jahr, wo die ganzen alten Werte nichts mehr gelten und ganz neue Strukturen, ganz neue Gesetze geschaffen werden. Der Krieg ist aus, erstes Friedensjahr 1919, der Kaiser ist weg. Und nun gibt es eine junge Republik. Und das heißt eben auch, dass viele Dinge neu geschaffen werden müssen, die über den Haufen geworfen wurden, so wie sie früher waren. Also allem voran natürlich die Regierungsform. Ein Parlament ist plötzlich da und in diesem Parlament sitzen Frauen. Warum? Weil Frauen zum ersten Mal wählen dürfen. Am 19. Januar 1919 schreiten sie erstmals zu den Wahlurnen. Das wird auch sehr schön beschrieben, zum Beispiel von Käthe Kollwitz, die auch eben von ihrem neuen Recht Gebrauch macht. Frauen dürfen aber nicht nur wählen gehen, sondern können sich auch wählen lassen. Und nun jährt sich dieses Jahr auch zum 100. Mal die berühmte Rede von Marie Juchatsch, die als erste Frau in einem deutschen Parlament die berühmte Rede hält, die sie anfängt mit »Meine sehr verehrten Herren und Damen«. Und das löst großes Gelächter aus, vor allen Dingen bei den Herren.
Und sie sagte ja auch, dass den Frauen das Wahlrecht ja nun auch zustünde, dass es eben nicht als Geschenk zu betrachten ist oder als Gnade, sondern ja, als Recht, das den Frauen zustünde.
Das ist was ganz Stolzes, was sie da sagt. Also wir sind euch hier nicht zur Dankbarkeit verpflichtet, sondern endlich wird uns das Recht gegeben, was uns im Grunde genommen schon immer zusteht. Und was ich gerade bei Marie Juchatsch ganz bemerkenswert finde, sie kommt ja nun wirklich aus ganz, ganz armen, bescheidenen Verhältnissen. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn viele dieser berühmten Frauen, die, über die ich geschrieben habe, also ob es nun Künstlerinnen sind oder Frauen ja auch aus der Forschung wie Marie Curie, die haben schon bestimmte Voraussetzungen durch ihr Elternhaus. Also entweder es ist irgendwie ein bildungsnahes Elternhaus, Marie Curies Vater zum Beispiel, der war eben schon Physiklehrer oder Chemie- und Physiklehrer. Das heißt, sie hat das im Grunde genommen schon im Elternhaus mitbekommen, was sie dann später auch so, wofür sie brennt. Aber bei Marie Juchatsch, die kommt wirklich aus so einem Arbeiterhaushalt. Sie heiratet, lässt sich dann aber scheiden, weil sie merkt, sie kommt mit diesem Mann nicht weiter. Sie hat ganz andere Ziele im Leben und ist nun ganz mutig und hat mit zwei Kindern eben angefangen, ihr Leben alleine zu bestreiten. Und das ist ein ganz bemerkenswerter Lebenslauf, dass eine Frau sich dann eben so hochkämpft, nach Berlin geht, im Schoße der SPD eben auch so eine politische Karriere macht und ein weiteres Jubiläum dieses Jahr, sie gründet im Dezember 1919 die Arbeiterwohlfahrt, weil sie eben weiß, also man muss Hilfe zur Selbsthilfe organisieren und darf nicht immer nur auf die Almosen von oben angewiesen sein.
Das weiß heutzutage auch keiner mehr, wer die Arbeiterwohlfahrt gegründet hat.
Ne? Ich bin sowieso erstaunt, dass von den Frauen, die ich in meinem Buch beschrieben habe, Marie Juchatsch bei weitem am wenigsten bekannt war. Also jetzt wird sie ein bisschen bekannter durch dieses Jubiläum. Aber vorher wurde ich immer gefragt, wie, wer und wie spricht die sich überhaupt aus?
Wie viele Frauen hat es denn gegeben im Parlament?
37. Jetzt müsste ich aber überlegen, der Prozentsatz ist, glaube ich, 8 oder 9% waren es. Das ist für den Anfang nicht schlecht.
Nach welchen Kriterien haben Sie denn die Frauen ausgewählt, die Sie in Ihrem Buch näher beschrieben haben?
Ja, das Buch, ich fange mal so an, das Buch gliedert sich eben in 12 Monate, von Januar bis Dezember, und fängt leider an mit dieser traurigen, tragischen Geschichte der Ermordung Rosa Luxemburgs. Dann gibt es im Februar eben die Rede von Marie Juchatsch. Das heißt, in jedem Monat gibt es so ein Highlight, ein Ereignis, was unmittelbar mit einer Frau zu tun hat oder mit dem Fortschritt für die Frauen. Ich habe also die Protagonistinnen danach ausgewählt, dass sie in diesem Jahr 1919 eine Art Sternstunde erleben. bei Rosa Luxemburg möchte man jetzt nicht von Sternstunde sprechen, aber das ist eben sozusagen dieser Tod, den sie da erleidet, das ist im Grunde genommen ja auch eine Art Opfer, das sie bringt für den Fortschritt in einer demokratischen Gesellschaft. Und ja, dann gibt es andere Frauen wie Marie Curie, die ihr Radiuminstitut eröffnet, dann die Bauhausfrauen, die plötzlich sich da einschreiben können in Weimar an dieser neu gegründeten Hochschule. Aber natürlich, das ist so ein bisschen der Glamour-Faktor meines Buches, Coco Chanel erwirbt die Formel für ihren unsterblich gewordenen Duft, Chanel Nummer 5. Oder dann gibt es eine Amerikanerin, Sylvia Beach, die im November 1919 die berühmte Buchhandlung Shakespeare & Company aufmacht in Paris und immer davon träumt, dass sie den berühmten Autor, oder er ist damals noch nicht berühmt, der Ire James Joyce, und den lernt sie dann 1920 kennen in ihrer Buchhandlung.
Und hat James Joyce das ja zu verdanken, dass sein Ulysses auch tatsächlich publiziert worden ist.
Ja, sie träumt 1919 eben davon, als sie die Buchhandlung aufmacht, ihn mal kennenzulernen. Und 1920 wird ihr großer Traum wahr. Und sie verhilft ihm zur Veröffentlichung des Ulysses, was er ihr wenig dankt im Übrigen.
So, aha, das ist auch nichts Neues, ja. Na. Männer sind auch nicht besonders dankbar. Die Erfahrung haben sie sicher auch bei ihren Recherchen gemacht.
Ach, das würde ich jetzt nicht so allgemein sagen. Und ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben, wo natürlich die Frauen im Vordergrund stehen. Aber natürlich geht es auch um Männer. Also Gropius ist der Direktor des Bauhauses, der in der Satzung des Bauhauses dann eben auch schreibt, dass Frauen selbstverständlich aufgenommen werden, wie Männer auch. Allerdings mit der Einschränkung natürlich, dass ihm das dann irgendwann über den Kopf wächst und er auch noch im Laufe des Jahres dann sagt, naja, also die Frauen sollen doch am besten in die Textilklassen gehen, weil da ist doch eigentlich ihr angestammter Platz. Also es ist immer auch mit Vorsicht zu genießen, diese Emanzipation und dieser Fortschritt, ja.
Die meisten Frauen, die Sie porträtiert haben, die kommen aus Deutschland. Sie haben aber auch Frankreich, also 3 Frauen aus Frankreich, beziehungsweise also Sylvia Beach haben Sie eben gesagt, die Amerikanerin. Mhm. Wieso diese Auswahl? Also warum haben Sie nicht auch eine Frau aus England porträtiert?
Ja, ich hätte zum Beispiel
aus Italien.
Ja, ich hätte zum Beispiel Mary Pickford nehmen können. Die hat nämlich in den USA die United Artists gegründet im Jahr 1919 zusammen mit Charlie Chaplin und Douglas Fairbanks. Ja, ich habe konkret mir Frankreich und Deutschland ausgesucht, also Berlin und Paris, weil das, ja, das sind die sogenannten Erbfeinde. Der Krieg ist nun gerade vorbei und in Deutschland ordnet sich, wie gesagt, alles neu, während man in Frankreich auf eine Tradition der Republik bereits gucken kann. Das heißt, da sind die jungen Männer zwar immer noch nicht demobilisiert, man hat Angst vor einem Bürgerkrieg, wie er in Deutschland eben Spartakusaufstand und so weiter droht. Also man möchte im Grunde genommen auch neue Dinge machen, aber man muss sich eben nicht so völlig neu organisieren in diesem ersten Friedensjahr. Das heißt, die Strukturen sind alle schon da und Marie Curie, die eröffnet da ihr Radiuminstitut, dann gibt es Coco Chanel, die sich also schon wieder dem Luxus und sogar solchen Dingen wie einem schönen Parfüm zuwenden kann. Und eben die Amerikanerin Sylvia Beach, die ihre Buchhandlung aufmacht. Das hat alles unmittelbar auch noch mit dem gerade vergangenen Krieg zu tun. Warum sind so viele Amerikaner in Paris? Die Devisen sind eben gut für Amerikaner, ja. Und auch Coco Chanel hat letztendlich ihren Erfolg dem Krieg zu verdanken, weil durch die Verknappung des Materials, also man konnte nicht mehr groß mit Volants und Krinoline und so weiter, das ging nicht mehr, weil Stoffe auch rationiert waren. Das heißt, sie hat aus der Not eine Tugend gemacht. Das kleine Schwarze, das Chanel-Kostüm, hat letztendlich mit dieser erzwungenen Stoffknappheit zu tun, ja. Da haben sich auch Sehgewohnheiten dann plötzlich geändert. Plötzlich war das, was irgendwie eine Entbehrung war, war plötzlich der neue Schick. Das hat sie dazu gemacht. Marie Curie wiederum wollte dieses Radiuminstitut schon 1914 eröffnen. Dann kam der Krieg. Jetzt nach 4 Jahren Verspätung sozusagen, hat sie aber neue Erkenntnisse gewonnen. Sie ist nämlich mit einem mobilen Röntgenwagen ist sie an die Front gefahren, was ich sehr mutig finde, und hat da Erkenntnisse gewinnen können, dass man nämlich zum Beispiel innere Verletzungen durch das Radium, um dessen schädliche Wirkung man natürlich noch nichts wusste, aber sie hat eben gesehen, dass man innere Verletzungen erkennen kann und vielleicht sogar auch heilen dann, sehen und heilen. Und das kann sie ihren Studenten jetzt mitteilen, auch Studentinnen, aber wahrscheinlich sehr wenige.
Welche von den Frauen, über die Sie geschrieben haben, lag Ihnen denn besonders am Herzen?
Eine Frau, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, nämlich die Dadaistin der ersten Stunde, Hannah Höch. Höch wie Königin, nicht Höch wie Köchin, wie sie selber gesagt hat. Und Hannah Höch hat zur Schere gegriffen und Zeitungen auseinandergeschnipselt und Collagen. Entworfen, erfunden sozusagen. Das haben die männlichen Kollegen sich dann natürlich selber irgendwie versucht, auf die Fahnen zu schreiben. Raul Hausmann, mit dem sie liiert war zum Beispiel. Aber eigentlich geht es auf sie zurück. Also sie hat in der Ullstein-Redaktion gesessen, hat da Geld verdient und saß da sozusagen an der Quelle und konnte die Journale auseinanderschneiden und hat da eben sehr sozialkritische Collagen gemacht, indem sie Schlagzeilen aus Zeitungen genommen hat und kombiniert hat mit Werbebildern oder ein Bild mit dem Reichspräsidenten Ebert, von dem sie ein Foto findet, das ein Strandfotograf in Haffkrug an der Lübecker Bucht aufgenommen hat. Und wo er da in Badehose im Wasser steht und das dekoriert sie dann mit Blümchen und zieht natürlich die neuen Autoritäten auf diese Art und Weise vollkommen ins Lächerliche. Das ist ein Skandal, das wird Ebert bis zu seinem Tod nicht mehr los.
Das beschreiben Sie ja sehr schön in Ihrem Buch, was das für ein Skandal gewesen ist. Das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen.
Nein.
Oder vielleicht doch, wenn man an Rudolf Scharping denkt im
Swimmingpool. Pool, genau, ja. Mit der Gräfin.
Also kann man da eine Parallele sehen? Ich meine, damals war es natürlich noch unerhört.
Ja, wir sind natürlich heute auch irgendwie abgehärtet. Ja. Und ich frage mich das auch manchmal, also wie abgehärtet muss man sein, wenn ich Angela Merkel wäre und würde jeden Tag eine Karikatur von mir sehen? Also ich würde jeden Tag in Ohnmacht fallen. Aber damals muss das, glaube ich, noch ein richtig scharfer Schnitt gewesen sein. Denn wenn man sich vorstellt, dass noch zu Kaisers Zeiten es Majestätsbeleidigung war, wenn man ihm bei der Parade, zum Beispiel hier in Wiesbaden, nicht den Gruß entboten hat. Und dann, kurze Zeit später, darf man den Reichspräsidenten so zeigen. Also das ist doch eine ganz andere Welt, die da plötzlich zum Ausdruck kommt. Ja.
Reden wir mal über den Schreibprozess. Mhm. Erzählen Sie bitte, wie dieser Schreibprozess vor sich ging. Sie haben sich auf Recherche begeben. Wie war das? Wie sind Sie denn da vorgegangen?
Ursprünglich hatte ich mich so ein bisschen fixiert auf das Bauhausjubiläum. Und irgendwann hat man diesen gelenkten Blick. Also ich sah dann plötzlich nur noch 1919. Mir war eigentlich überhaupt nicht klar, dass dieses Jahr so gefeiert werden würde auf verschiedenen Ebenen. Und das erste ist natürlich 100 Jahre Frauenwahlrecht, dann erste Rede einer Frau im Parlament. Und dann stieß ich auf immer mehr Sachen. Also es gibt natürlich auch noch 100 Jahre Waldorfschule in Stuttgart im September, wo die erste Waldorfschule eröffnet. Dann, wie bereits erwähnt, die Collage, Sylvia Beach. Es gibt aber zum Beispiel auch noch den großen Durchbruch von Mary Wigman, die tanzt also und da sitzt im Publikum Gret Palucka, die weiß, ich will nichts anderes machen, als so zu tanzen wie diese Frau da auf der Bühne. Man kriegt dann plötzlich so diesen Blick für die Ereignisse des Jahres 1919 und dann sammelt sich das so an und irgendwann weiß man, du hast Stoff genug für ein Buch. Und dass ich das in Monate gegliedert habe, das hat erzählerisch einen sehr schönen Nebeneffekt. Anders als wenn man jetzt Kapitel für Kapitel nach Frauen gliedert oder nach einzelnen Disziplinen, Kunst, Politik und so weiter, hat man so natürlich die Chronologie. Und im Januar guckt noch alles ganz gespannt nach Versailles, weil die Friedensverhandlungen da im Gange sind. Und alle haben ganz große Erwartungen, hochfliegende Erwartungen, also dass das jetzt zu einem guten Ende führt, auch diese Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Während dann im Spätsommer, als die Friedensbedingungen raus sind, ist zum Beispiel Käthe Kollwitz, die ist ganz entsetzt, weil sie sagt, mit diesen Reparationsleistungen und und der weiterhin mit der Besetzung des Rheinlandes, so wird die Armut immer noch größer. Also gerade diese Malerin, die sich um die Belange der Armen kümmert, die sieht die Katastrophe größer werden. Da ist die Enttäuschung plötzlich groß. Und sowas kann man dann eben wie beiläufig miterzählen und muss es nicht jedes Mal wieder neu wiederholen.
Durch diese Chronik gelingt es Ihnen ja auch eine sehr große Spannung aufzubauen.
Also ja, ich hoffe es.
Ja, unbedingt. Mir ist das so gegangen. Ich habe immer weiterlesen wollen, bis dann das Jahr zu Ende war. Und dann war ich etwas enttäuscht, dass das Jahr nicht noch mehr Monate hat. Ich hätte gerne noch mehr darüber gelesen. Also durch diese Art, wie Sie es geschrieben haben, durch diese Chronik der Monate, haben Sie wahrscheinlich eine größere Spannung auch erzeugt, als wenn Sie jetzt die Frauen porträtmäßig abgehandelt hätten oder Sie hätten bestimmte Sachthemen, also zu Literatur, zu Kunst, zu Waldorf etc.
Ja.
hingekriegt, ja?
Ja, das macht ja auch mehr Spaß, also durch so ein Jahr zu führen, weil man diese vielen kleinen Nebengeschichten dann auch miterzählen kann. Also zum Beispiel, dass im Juni Magnus Hirschfeld sein Institut für Sexualwissenschaften eröffnet in Berlin. Das kann er im Übrigen auch nur, weil es in diesem Zeitraum im Jahr 1919 keine Zensur gibt. Also zwischen der Ausrufung der Republik und dem Inkrafttreten der Weimarer Verfassung liegt eben so ein Zeitraum, in dem ein Vakuum da ist, wo die Zensurbehörden nicht arbeiten können. Und das nutzt zum Beispiel Gropius für die Eröffnung des Bauhauses. Und Magnus Hirschfeld eröffnet eben so ein revolutionäres Institut, was im Übrigen ja für die Frauen auch da ist, weil plötzlich diskutiert wird, was ist denn mit Sexualhygiene, was ist denn mit Verhütung, was ist mit Abtreibung, das steht ja nach wie vor unter Strafe, was Hanna Höch am eigenen Leibe sehr schmerzhaft erlebt. Also das sind eben Fragen, die plötzlich gestellt werden können, weil niemand den Leuten auf die Finger guckt.
Sie hatten also die Struktur, Monate, nach Monaten vorzugehen. Haben Sie dann gezielt recherchiert, Einzelheiten,
ja,
um das Kapitel farbig zu machen, um ein Porträt farbig zu machen?
In dem Moment, wo man so spürt, eine Geschichte gibt was her, dann muss natürlich so Butter bei die Fische, ne? Und dann, insofern ich glaubte, da muss noch ein bisschen mehr als jetzt nur Lektüre her. Also ich habe natürlich immer mehr gelesen, aber gerade in Berlin, wo ich lebe, da gibt es ja noch auch viele Archive, die ich besuchen konnte. Also zum Beispiel das Archiv für Baukunst in der Akademie der Künste oder eben das Bauhausarchiv, da ist ganz viel Gropius. Oder in der Berlinischen Galerie, da liegt der ganze Nachlass von Hanna Höch. Und da sitzt man natürlich an der Quelle. Und das Schönste ist für einen Autor, eine Autorin, Dinge zutage zu befördern, die noch nie jemand beschrieben hat, weil sie eben noch nie irgendwo gedruckt sind. Also natürlich googelt man viel, das wäre jetzt irgendwie gelogen, wenn ich das negieren würde. Natürlich gibt es da ganz wunderbare Chroniken, man kann gucken, wie war wann das Wetter, also das sind immer ganz tolle kleine Details. Aber so die eigentlichen Fundstücke, die macht man doch in so einem Archiv, weil man eben auch da die Originaldokumente plötzlich in den Fingern hat. Und das ist immer was ganz Besonderes, wenn man dann auch sieht, wie hat jemand geschrieben, wie erregt war vielleicht auch jemand, als er das geschrieben hat, wie tief drückt sich der Bleistift in das Papier ein. Also solche sinnlichen Erfahrungen bei der Recherche sind immer ganz toll.
Zum Stil noch eine Frage. Also wie wichtig ist Faktentreue für Sie gewesen? Also welche Freiheiten haben Sie sich genommen? Das ist ja eine interessante Diskussion, die man führen kann. Also wie sehr haben Sie sich eingefühlt? Nun haben Sie ja kein Sachbuch geschrieben.
Es ist so ein Zwitter.
Es ist ein Zwitter. Also die Frage ist, welche Faktentreue, also wie groß ist der Anteil der Faktentreue, wie groß ist der Anteil Ihrer eigenen Einfühlung und auch Ihrer Fantasie?
Also, ich halte es ganz, ganz, ich bin ganz ernst mit den Fakten. Also ich selbst habe Romanistik und Germanistik studiert, habe auch promoviert in Romanistik über die Autorin Elsa Triolet. Das heißt, dieses wissenschaftliche Arbeiten, Das nehme ich ganz ernst. Und ich glaube auch, man hat eine Verantwortung gegenüber diesen historischen Persönlichkeiten, über die man da schreibt. Ich habe ganz viel mit Zitaten gearbeitet. Ein Glücksfall ist natürlich immer, wie bei Käthe Kollwitz, die ein dickes Tagebuch uns hinterlassen hat, wenn man so viel Material bekommt, O-Töne sozusagen. Aber ich habe mir da erlaubt, wo ich glaubte, so von den Recherchen her bin ich da ganz fest und kann da eben mich auch gut reinversetzen. Es gibt Dialoge. Der Dialog zwischen Coco Chanel und ihrer Freundin, wo es darum geht, wir müssen dieses Parfum lancieren, da habe ich natürlich so ein bisschen gespielt. Ich habe dann wie ein Regisseur hab ich einen Dialog entworfen, eine kleine Szene, aber eben auch ganz eng an dem, was überliefert ist. Also es sind jetzt keine erfundenen Sachen darin. Es ist vielleicht eine Inszenierung von Fakten, aber es sind keine Erfindungen. Das ist die große Kunst, es so zu formulieren, dass es nicht unwahr wird, sagen wir mal so. Ja.
Unda Hörner, Dankeschön.
Danke auch.
Unda Hörner ist übrigens in Wiesbaden aufgewachsen und sie wird demnächst hier in unserer Stadt ihr schönes Buch vorstellen. Am 7. Juni in der Buchhandlung Vaternam. Kurze Pause mit Musik aus dem Jahr 1919. Blandine Ebinger mit einem Titel von Friedrich Holländer, Der Schießhund. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema 1919 und die Frauen. Tja, und wie erging es denn den Frauen in Wiesbaden in diesem Jahr, in dem sie zum ersten Mal wählen durften? Übrigens gleich zweimal, die Nationalversammlung und Monate später die Stadtverordnetenversammlung. Das weiß die Leiterin des Stadtarchivs, Dr. Brigitte Streich. Zuvor aber ein Blick ins Kaiserreich. In welcher Weise traten Frauen da schon öffentlich in Erscheinung?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage, denn um 1865 herum haben sich ja auch reichsweit die ersten Frauenvereine gegründet. So auch in Wiesbaden, Verein der Frauen, Allgemeiner Frauenverein. Natürlich mit Damen der höheren Gesellschaft. Vorsitzende war die Gattin des Regierungspräsidenten von Wurm. Dieser Verein hatte natürlich keinen politischen Anspruch, sondern einen Wohltätigkeitsanspruch. Diese Damen haben sich zum Beispiel für die Armen eingesetzt und Gelder für die Suppenanstalt gesammelt. So in den 1870er Jahren kann man das nachverfolgen. Und aus diesen Bestrebungen heraus sind dann aber auch Weiterungen entstanden, die eigentlich sehr interessant sind. Zum Beispiel sind diese Damen dann auch gemeinsam als Gesangsvereine aufgetreten. Es gab noch gar keine Frauengesangvereine in der Zeit. Aber um eben mehr Spenden zu sammeln, treten die dann auf und machen Opernaufführungen und alles Mögliche, was sonst gar nicht möglich war. Denn man muss wissen, dass bis 1878 Frauenspersonen die Mitgliedschaft in Vereinen nicht gestattet war, laut preußischem Vereinsrecht. Also sie mussten das alles in ihren eigenen Vereinen handeln.
Sie mussten Vereine gründen, die sie aber nicht Vereine nennen durften. Also das waren Frauenvereine, das war dann nichts Ernsthaftes.
Das war im Grunde nichts Ernsthaftes. Das war also, wie gesagt, so ein bisschen Wohltätigkeit und Spenden sammeln. Aber daraus entstanden, nehme ich an, auch die ersten Bestrebungen, also die ersten Möglichkeiten auch zu debattieren und Dinge durchzudiskutieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das für diese ganzen Bestrebungen von großer Wichtigkeit war.
Wie hat denn der Kaiser, der ja gerne nach Wiesbaden kam, darauf reagiert?
Sie meinen jetzt
Kaiser Wilhelm II.
Den Zweiten, ganz genau. Der stand diesen Bestrebungen sehr ablehnend gegenüber. Noch im Ersten Weltkrieg hat er sich gegen das Wahlrecht der Frauen ausgesprochen. Und hier in Wiesbaden gab es die pikante Besonderheit, beide Kaiser, also auch sein Vater, gingen ja sehr gern ins Theater. Aber von Wilhelm II. Stammt die Verordnung, kann man geradezu sagen, dass die Damen, die ins Theater kamen, hochdekolletiert zu sein hatten. Es war also wirklich so, dass die Garderobieren das Dekolleté sozusagen nachgemessen haben und notfalls es noch ein bisschen mit der Schere erweitert haben. Sonst wäre diesen Damen der Zutritt in die Theateraufführung nicht gestattet gewesen. Und das lässt natürlich tief blicken, in jeder Hinsicht.
In jeder Hinsicht lässt das tief blicken, ja. Nun hatte der Kaiser aber dann Ende 1918 nichts mehr zu sagen. Wir kommen zum Wir betreten das Jahr 1919. Wie sah die Situation für die Frauen aus? Also, sie sollten ja das Wahlrecht bekommen.
Ja.
Beziehungsweise sie hatten es schon, sie konnten dann wählen. Was ging dem voraus? Wie war die Stimmungslage? Wie haben die Frauen darauf reagiert in Wiesbaden? Haben die sich gefreut? Was wissen Sie darüber?
Also am 30.11. hat ja der Rat der Volksbeauftragten in Berlin das allgemeine freie Wahlrecht, also auch für Frauen, nicht erlassen, denn das konnte erst die Nationalversammlung, die am 19.01.19 in Weimar getagt hat, aber schon darauf hingewirkt, dass dieses Recht sich durchsetzen würde. Und daran haben natürlich die Frauen ganz enorm mitgearbeitet. Es gab zum Beispiel eine Eingabe wenige Wochen vorher, wo sie darauf hingewiesen haben, dass auch die Frauen oder gerade die Frauen natürlich während des Ersten Weltkrieges auch enorme Opfer gebracht haben. Und dass doch bitteschön darauf reagiert werden müsse. Und so war auch die gesamte Stimmungslage, selbstverständlich auch hier in Wiesbaden. Zumal es ja so war, dass es einen totalen Frauenüberschuss gab. Also die Zahl der Wählerinnen überstieg dann diejenigen der männlichen Wähler um 13.000.
Die Männer also, waren alle gefallen.
Ganz genau. Die Frauen mussten ja ihren Mann stehen in jeder Hinsicht. Und übrigens die Forderung, die wir heute immer noch haben, nämlich nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit, die wurde schon sehr viel früher aufgestellt. Es hat, das wissen vielleicht auch nicht viele Leute, 1902 einen großen Frauenkongress gegeben. Also der 5. Frauenkongress fand hier in Wiesbaden statt, in dem sich alle diese Vereine zusammengeschlossen hatten. Und da war eine der Forderungen bereits gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und dass wir heute immer noch nicht weiter sind, ist eigentlich ganz traurig.
Es gab ja vor der Wahl Wahlveranstaltungen.
Ja.
Frauen haben kandidiert.
Ja, ganz recht. Frauen haben kandidiert. Ja. Es gab Wahlveranstaltungen, in denen auch Frauen bereits aufgetreten sind und als Rednerinnen sich profiliert haben. In den meisten Fällen, also wir können das oder ich kann das anhand der Quellen leider nur durch die Zeitung nachvollziehen. Und das Wiesbadener Tagblatt der Zeit hat also mehr Raum natürlich den bürgerlichen Parteien eingeräumt als jetzt zum Beispiel der SPD oder gar der USPD. Deswegen ist mein Bild vielleicht nicht ganz korrekt, aber auf jeden Fall war die DDP, also quasi die Freiheitliche Partei, doch diejenige, die die meisten Frauen aufgestellt hat. Sie hat am Ende auch die meisten Stimmen bekommen. Auch in der Stadtverordnetenwahl später im Oktober 1919. Und da sind auch durchaus einige Frauen dann gewählt worden in die Stadtverordnetenversammlung.
Die Wahlbeteiligung war ja enorm. Das waren ja wohl über 80% der Frauen, die gewählt haben.
Ja, ganz genau. Die Wahlbeteiligung war enorm.
Also nicht nur in Wiesbaden, sondern natürlich insgesamt
ja.
in Deutschland, aber eben auch in Wiesbaden. Ja.
Ja. Und so lauteten auch immer die Aufrufe an die Wählerinnen, geht wählen, fasst das gefälligst sozusagen als Pflicht auf, ihr müsst euch da positionieren. Und so war eben auch dann die Haltung. Und es gibt dann in der Zeitung natürlich diese lässigen Kommentare der männlichen Kommentatoren, die sich darüber mokieren. Erstens, wie die Frauen in Massen aufgetreten sind, das finde ich sehr interessant. Also offenbar war man das gar nicht gewöhnt, dass Frauen wirklich in so großer Zahl an einem Sonntag auf die Straße gehen. Also es hat die Leute echt umgehauen sozusagen. Und wie sie sich dann natürlich im Wahllokal verhalten. Also im Vorfeld wurden die Frauen natürlich instruiert, wie das vor sich geht und dass man nur ein Kreuzchen machen darf und so. Und im Nachhinein haben sich dann die Kommentatoren lustig darüber gemacht, dass die Frauen wie aufgescheuchte Hühner waren sie dann da und wussten gar nicht, ob sie sich da allein hinter die Kabine setzen dürfen und wie sie dann mit ihren kleinen Händen diese Briefe, also dieses Papier falten mussten und in den Umschlag und dann noch in den kleinen Schlitz stecken. Also, dass ihnen das gelungen ist, das war eigentlich höchst anerkennenswert. Ja?
Und es hat geklappt, wie wir wissen. Ja. Also die Frauen haben tatsächlich gewählt mit ihren kleinen Händen.
Mit ihren kleinen Händen,
haben sie das alles geschafft und haben dann später auch Stadtverordnete gewählt.
Ja, es gibt einige Frauen, leider wissen wir gar nicht besonders viel über sie, Es waren einige Lehrerinnen, die sich haben aufstellen lassen, eine Rentnerin, eine Chemikerin, gerade jetzt was die DDP betrifft. Und von denen sind auch einige in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. Dr. Olga Knieschewski war die Chemikerin. Dann hatten wir eine Anna-Sophie Reben, die als Rentnerin bezeichnet wird. Und diese beiden Damen haben auch im Vorfeld flammende Reden gehalten, die in der Zeitung auch abgedruckt worden sind und waren also anscheinend des Wortes durchaus mächtig. Man müsste jetzt noch mal im Einzelnen die Protokolle der Stadtverordnetenversammlung durchgehen, um zu gucken, haben die sich wirklich zu Wort gemeldet, wie lief denn das so ab? Man kann jetzt auf die Schnelle noch feststellen, welchen Ausschüssen, politischen Ausschüssen, die Damen angehörten. Das war natürlich das Übliche, der Fürsorgeausschuss, der Gesundheitsausschuss und danach verliefen sie sich schon. Also ja gut, wie sich das dann letztendlich dargestellt hat, wie das dann umgesetzt wurde, das ist eben noch eine andere Frage.
In welcher Weise waren denn die Wiesbadener Frauen aktiv? Also Sie sagten ja schon, Sie hatten die Vereine, Wohltätigkeit, aber ja. Das sind ja auch politische Angelegenheiten.
Durchaus.
Also haben die sich selbst, weiß man was darüber, ob die sich selbst als politisch aktiv betrachtet haben?
Also dieser Frauenverein, also dieser älteste Frauenverein, der von den höheren Damen, also den Damen der höheren Gesellschaft gegründet wurde, der war natürlich arg monarchistisch und konservativ gesinnt. Aus dem entstand dann im Ersten Weltkrieg der Vaterländische Frauenverein, der natürlich Verwundetenfürsorge und die Ausbildung von Krankenschwestern und so etwas auf seine Fahnen geschrieben hatte. Aber es gab durchaus auch andere Vereine, zum Beispiel ein Verein, der sich um arbeitslose Dienstmägde und so etwas gekümmert hat. Oder Frauenvereine, die zum Beispiel Frauen bei der Arbeitsvermittlung unterstützt haben. Diese Frauen wurden manchmal, wenn sie so in die fremde Stadt kamen, kamen oft vom Land, wollten als Dienstmägde sich hier verdingen, wurden dann von diesen professionellen Arbeitsvermittlern über den Tisch gezogen und irgendwie mit niederen Löhnen und sowas abgespeist. Und da haben sich durchaus auch Frauenvereine gegründet, das war allerdings schon vor dem Ersten Weltkrieg, um diese Frauen zu unterstützen. Und das hat sich dann nach dem Ersten Weltkrieg natürlich auch fortgesetzt.
Was waren denn die Schwerpunkte für Frauen in dem Jahr 1919? Was waren die Hauptthemen, um die sich Frauen gekümmert haben?
Ja, Hauptthemen waren natürlich Ernährung. Also es gab eine ganz schlechte und schwierige Ernährungslage. Man findet auch schon Hinweise auf das Problem der Mieten. Darum haben sich die Frauen auch gekümmert. Auch in diesen Ansprachen im Vorfeld dieser Wahlen wird das angesprochen. Volksbildung, auch Kinderbildung, Jugendliche von der Straße holen. Es gab ja keine Väter, also in vielen Familien. Aber die allerwichtigste Sorge war natürlich die Ernährungsfrage. Das war sicherlich ganz wesentlich in der Zeit, gerade bei uns.
Und das hatte welche Konsequenzen?
Ja, also dadurch, dass wir die französische Herrschaft hier hatten, waren ja viele Importwege auch abgeschnitten. Es gab nicht allzu viel Landwirtschaft. Wir hatten zum Beispiel hier im gesamten Wiesbadener Stadtgebiet keine einzige Molkerei in der Zeit. Also man war angewiesen auf Nahrungsmittelherbeischaffungen, zum Beispiel aus dem Kreis Darmstadt und so weiter. Und die Frauen, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, haben viele Hausfrauen, viele verwitwete Frauen, auch in der Zeitung sich Luft gemacht. Es gab übrigens auch, das muss ich vielleicht noch erwähnen, heftige Strömungen, die sich gegen die Kurgäste gerichtet haben, weil man sich gesagt hat, in den Hotels gibt es Nahrungsmittel im Überfluss und das wird uns wiederum abgeknapst an unseren Lebensmittelmarken, wobei sich die Stadtverwaltung dann hingestellt hat und natürlich und hat gesagt, woher sollen wir denn sonst unsere Einkünfte erzielen? Da gab es also heftige Auseinandersetzungen, was natürlich dann auch wieder antisemitische Bestrebungen gefördert hat in der Zeit. Es gibt hier viele Akten mit Denunziationsberichten, also wo sich Leute, die in der Lebensmittelschlange vor den Geschäften stehen, darüber mokieren, dass der Nachbar doch einen Sack Kartoffeln mehr hat als unser einer und so weiter. Also es war einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit.
Ja. Was können Sie uns denn noch sagen über die Frauen in Wiesbaden 1919?
Ja, ich glaube, dass das eine äußerst spannende Zeit für Frauen war. Also wenn wir uns zum Beispiel auch die Künstlerinnen und die Schauspielerinnen anschauen, die bildenden Künstlerinnen, Es gibt also da wirklich sehr interessante Frauen. Also wir müssen natürlich dann sehr gucken und suchen, um weitere Informationen über sie zu finden. Manchmal sind das so kleine Mosaiksteinchen, die man findet. Durchaus auch deswegen, weil wir hier ja auch Anfragen bekommen zu solchen Biografien, ja. Und dann werden wir erst wieder darauf aufmerksam. Zum Beispiel, wir feiern ja in diesem Jahr auch das Bauhaus, ja, 100 Jahre Bauhaus. Und durch eine solche Anfrage bin ich darauf gekommen, dass die erste Frau von Gropius eine Wiesbadenerin war. Also beziehungsweise einer Familie angehörte, der Vater ist oft versetzt worden, preußischer Beamter gewesen, die dann aber in Wiesbaden sesshaft wurde. Und diese erste Frau wiederum hatte eine Schwester, die sich in Wiesbaden als Fotografin niedergelassen hat. Wir wissen ganz wenig über die Dame. In den Anfang der 20er Jahre bekommt sie unehelich ein Kind. Und Gropius und seine Frau, also die Schwester dieser Mutter, dieses unehelichen Kindes, adoptieren das Kind und nehmen das dann mit in die Emigration. Und kein Mensch weiß, wer der Vater ist. Und jetzt habe ich ein bisschen geguckt, was finde ich noch über diese Dame. Einzige Möglichkeit, ich schaue mal im Adressbuch nach. Und da habe ich festgestellt, sie wohnte im Haus, im selben Haus wie Otto Ritschl. Da sind manchmal diese verrückten Vernetzungen, Strömungen in die ganze Welt hinein. Und das ist nur so ein Beispiel dieser interessanten Frauen. Oder auch die erste Frau von Hermann Hesse ist hier gewesen. Die war auch Fotografin, war eine Schweizerin und hat sich hier an einem fotografischen Wettbewerb beteiligt und auch einen Preis errungen. Also lauter solche Damen, die sich so, ja, die aus der Weltgeschichte kommen und sich hier irgendwie produzieren in Wiesbaden.
Dr. Brigitte Streich, Leiterin des Stadtarchivs Wiesbaden, vielen Dank.
Bitte sehr.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Etwa 50 Jahre später begann die zweite Frauenbewegung. Auch in Wiesbaden war was los, und zwar nicht wenig. Das dokumentiert eine Ausstellung im Wiesbadener Frauenmuseum eindrücklich. Die Kuratorinnen Beatrix Klein und Kim Engels haben eine Vielzahl von Texten, Briefen, Zeitungsausschnitten, Fotos und anderen Materialien zusammengestellt und präsentieren ihre Funde in der Schau Glamour Avantgarde Latzhose. 1971 taten sich also die ersten Frauen hier in Wiesbaden zusammen und fanden schnell Gehör und Resonanz bei Gleichgesinnten. Die Zeit war reif, wie sich Kim Engels und Beatrix Klein erinnern. Wie erfolgreich war denn die Frauengruppe? Haben sich andere Frauen angeschlossen? Wurde das dann eine Bewegung oder ging das eher schleppend vor sich?
Nee, das war ein großer Erfolg. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ein großer Erfolg. Und wir haben auch beispielsweise für diese ZDF-Sendung, das gute Geschäft mit dem schönen Geschlecht, da ist es ja auch der Interessenkreis Frauenemanzipation, der für diese Dokumentation gewählt wurde, um exemplarisch eine dieser Diskussionen mitfilmen zu können. Also man sieht, das hatte relativ schnell eine relativ weite Verbreitung. Ganz wichtig ist auch, dass wir feststellen, dass die Frauenzeitschrift Brigitte sehr früh über die Wiesbadenerin berichtet hat.
In der Folge gab es ja sehr viele Frauengruppen unterschiedlichster Prägung. Es gab auch einen Frauenbuchladen, ich glaube Mitte der 70er Jahre, gab es diesen Frauenbuchladen Sappho. Der hat nun allerdings den Zugang für Männer verweigert. Warum ist das der Fall gewesen? Warum wollten die Frauen unter sich bleiben?
Ja, das kann man ganz sicher im Kontext der Gründung der Frauengruppen überhaupt sehen. Die Frauengruppen, die sich in den 70ern gegründet haben, haben gesagt, wir sind erstmal Gruppen nur für Frauen, Treffpunkte für Frauen, wie das Frauenzentrum Wiesbaden auch. Und der Frauenbuchladen hat sich dann gegründet als Ort, an dem es Frauenliteratur gab, aber es war auch ein Ort, der immer geöffnet war und von daher war er nicht nur ein Geschäft, sondern er war eine Beratungsstelle für Frauen. Es kamen ganz viele Frauen mit Problemen dort an. Wir müssen auch sehen, es gab ja kein Frauenhaus, es gab keine Beratungsstelle bei Gewalt. Von daher war es auch ein geschützter Raum und das ist vielen dann nicht bewusst, weil sie denken, ach, das war einfach ein Geschäft, wieso haben die keine Männer reingelassen?
Ja, und vielleicht können wir es auch nochmal erweitern, weil die erste große autonome Frauenkonferenz, die in Frankfurt stattfand, hatte ja im Rahmen ihrer Arbeitsgruppen unterschiedliche Empfehlungen und Feststellungen erarbeitet und selbst hier wurde explizit gesagt, dass und solange Frauen grundsätzlich anders benachteiligt werden als Männer, sie tatsächlich auch eigene Frauenräume benötigen, die für ihre Anliegen damit auch verfügbar sind. Und dem entspricht es ja auch, dass, wie hier in Wiesbaden beispielsweise, ein Frauenzentrum gegründet wird oder sich als Folgegründung dann der Frauenbuchladen als solcher ergibt. Beides tatsächlich als ausgewiesene Frauenräume.
Und das alles, das war, so wie ich der Ausstellung entnommen habe, ein stetiger Kampf. Das ging nicht von jetzt auf gleich, sondern man musste sehr lange nach geeigneten Räumen suchen und wo man hingehen konnte und hatte da wenig Unterstützung. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Die Anfänge sind tatsächlich immer privat organisiert. Das Treffen erfolgte auch in privaten Wohnungen, in Wohngemeinschaften. Damals ja das Highlight, das neue Zusammenleben. Und dann, wie gesagt, entlang des Weges die Forderung nach eigenen Räumen, die auch wirklich nutzbar sind. Und das Frauenzentrum in Wiesbaden als Versammlungsort, das ja auch sehr rege genutzt wurde, haben wir tatsächlich erst ab 1975, das ja zugleich auch das internationale Jahr der Frau ist.
Ja, wie schön, das hatten wir ja auch. Gibt es darüber was zu erzählen? Also hat das Jahr der Frau die Angelegenheit der Frauen mehr in die Öffentlichkeit gebracht?
Na, sicherlich auch, natürlich. Aber vielleicht nicht mit den Wirkungen, wie wir uns das so gewünscht hätten. Insgesamt ist bei Frauenpolitik ja vielleicht auch zu sagen und auch sehr leicht zu bemerken, dass alles, was Frauen betrifft, unglaublich lange Zeit beansprucht. Anders als bei anderen Bewegungen beispielsweise, die in deutlich kürzerer Zeit viel sichtbarere Fortschritte machen, haben wir das bei den Frauen eben tatsächlich nicht.
Die Stadt hat sich auch nicht besonders kooperativ gezeigt seinerzeit, als es um die Besetzung eines Hauses ging.
Ach ja, ja.
Das war 81. Wie ist das damals verlaufen?
Die Frauen hatten, wenn ich ganz kurz aushole, im Februar ein Frauenhaustribunal anberaumt, im Februar 1981, weil nun schon viele Jahre der Verhandlungen vergangen waren, ohne ein greifbares Ergebnis. Zu diesem Tribunal ist die Stadt Wiesbaden bzw. die Vertreter nicht erschienen, sondern sie sagten, sie lassen sich nicht vorverurteilen. Dann wurde es den Frauen tatsächlich zu langwierig und sie haben ein Haus besetzt, freitags. Am Montagmorgen waren die Hausbesetzerinnen plus eine geschlagene Frau, die mit ihren Kindern direkt in das Haus eingezogen ist, wurden sie geräumt und zwar von einer Hundertschaft der Polizei, was hinterher sogar bei dem Polizeigewerkschafter ganz bitter aufgestoßen ist. Er selbst bezeichnet es als skandalös, mit einer solchen Übermacht hier Stärke zu demonstrieren gegenüber diesen paar Frauen, die mit Polizeibussen zur erkennungsdienstlichen Behandlung abtransportiert wurden.
So war die Stimmung damals in den 70er Jahren bis rein in die 80er. Und das ist alles sehr schön dokumentiert in dieser Ausstellung, die noch bis Ende Dezember zu sehen sein wird. Jetzt komme ich nur noch mal zu einem anderen Punkt. Beatrix, du hast die 70er Jahre ja miterlebt. Was waren für dich damals prägende Erlebnisse?
Also für mich war ein prägendes Erlebnis, ich bin seit 1975 im Frauenzentrum Wiesbaden gewesen, für mich waren prägende Erlebnisse ja die offene Diskussion der Frauen untereinander und immer wieder die Aktionen, Stände, Demonstrationen in der Stadt, wo mit viel Power, Fantasie, Kreativität versucht wurde, die Frauenthemen ja eine größere Bevölkerung zu bringen. Und dann auch der Kampf um das Frauenhaus hier in Wiesbaden, das war ja ein schier unendlicher Kampf, der hatte natürlich durchaus auch spannende Aspekte darin, was die Frauen sich dann ausgedacht haben, um Stadtpolitik vielleicht doch davon zu überzeugen, dass diese autonomen Frauen in der Lage sind, auch so ein Haus zu organisieren.
Und die Männer haben das dann auch einsehen müssen, dass so etwas klappt, seltsamerweise.
Ja, der Verein, der sich ja hier gegründet hat, Frauen helfen Frauen, ist nie Träger eines Frauenhauses in Wiesbaden geworden. Also das wurden dann doch eher renommierte Träger wie AWO und Diakonie. Ich denke, dass es irgendwann zu Frauenhäusern kam, dass es den Frauen aus den 70er Jahren und den 80ern zu verdanken, weil am Anfang wurde ja in Frage gestellt, dass es so etwas wie Gewalt gegen Frauen überhaupt gibt. Da hieß es ja, sie müssen erstmal uns Zahlen, Daten, Fakten bringen, dass Gewalt gegen Frauen ein Thema ist. Und das wurde ja bundesweit, weltweit gemacht und hier in Wiesbaden war es auch möglich, mit Unterstützung auch der Polizei einfach diese Zahlen zu bringen, sprich auch die Frauen, die ja auch ohne Frauenhaus sowohl im Frauenzentrum als auch im Frauenbuchladen als auch bei Frauen helfen Frauen Kontakt gesucht haben und Unterstützung.
Wenn du jetzt auf die 70er Jahre zurückblickst, was sind die Erfolge der Frauenbewegung in den 70er Jahren deiner Meinung nach gewesen hier in Wiesbaden?
Also die Erfolge der 70er Jahre der Frauenbewegung ab 68 sind ganz sicher, wenn wir den Bereich Gewalt gegen Frauen uns angucken, dass es Frauenhäuser gibt.
Ich meine jetzt hier in Wiesbaden.
Ja, auch in Wiesbaden. Also dass es in Wiesbaden mittlerweile auch zwei Frauenhäuser gibt, dass es eine Beratungsstelle gibt für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Also das, was wir an Fraueneinrichtungen heute hier kennen, was Wiesbaden hat, diese Vielfalt, das wäre ja ohne das, was die Frauen in den 70er Jahren an Vorleistungen erbracht haben, einfach nicht möglich gewesen. Aber jetzt haben wir es. Und da können wir für Wiesbaden sagen, das Frauenmuseum Wiesbaden ist sicher dann auch eine Folge dieser Forderungen aus den 70er Jahren, die Geschichte und die Kultur von Frauen nicht aus dem Blick zu verlieren und sie sichtbar zu machen, nicht nur für Frauen, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt.
Beatrix Klein, Kim Engels, vielen Dank.
Sehr gerne, dankeschön.
1974 gründete sich die erste reine Frauenrockband in Deutschland. Sie wurde zur Stimme der autonomen Frauenbewegung und spielte sehr erfolgreich auf den zahlreichen Frauenfestivals in Europa, die Flying Lesbians. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und zum Ende dieser Sendung eine Frage an die heutigen Gäste. Wenn Sie sich 1919 und die Frauen in Erinnerung rufen, was empört Sie jetzt, 100 Jahre später, am meisten? Unda Hörner.
Naja, ich habe selber keine Kinder, aber ich weiß es eben von vielen Freundinnen, die zum Teil auch alleinerziehende Mütter waren. Das ist immer noch eine Herausforderung. Und wenn ich mir so überlege, dass Frauen... Es gibt zwar jetzt die Mütterrente auch nachwirkend, ja, aber das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Grunde genommen ist das ganze System immer noch ausgelegt auf diese traditionelle Familie. Und wenn ich mir vorstelle, dass eine Frau jetzt auf Beruf weitgehend verzichtet, zieht Kinder groß, hat dann aber überhaupt keinen Anspruch auf eine anständige Rente und gleichzeitig sind deren Kinder diejenigen, die für die Rente sorgen von, sagen wir mal, einem gut verdienenden, kinderlosen Paar, das ist doch ungerecht. Also da stimmt doch was nicht. Ja? Also überhaupt das Thema gleiche Bezahlung, das finde ich nach wie vor total im Argen. Ja?
Also Gleichberechtigung war damals ein Punkt 1919.
Mhm. Und das Thema ist immer Und noch das nicht Thema ist immer erledigt.
Noch Brigitte Streich.
Oh ja, da gibt es einiges. Ich denke, die Ungleichheit, also es ist nicht unbedingt so, dass man jetzt keinen Lohn, nicht den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommt. Aber es gibt eben immer noch die sogenannte gläserne Decke für die Frauen. Und da ist es eben so, dass die Männer, die nicht unbedingt besser qualifiziert sind, dann an den Frauen vorbeiziehen und dann natürlich die höhere Gehaltsklasse haben. Ja. Also ich bin Beamtin, natürlich verdiene ich genauso viel wie meine männlichen Kollegen in derselben Gehaltsklasse. Aber ich habe durchaus in meinem Leben schon öfters diese berühmte gläserne Decke verspürt. Das ärgert mich und mich ärgert, dass wir eine Landeshauptstadt sind, in der ein Magistrat keine Frau sitzt. Das muss ich ganz offen so sagen. Ich weiß durchaus, dass viele weibliche Politikerinnen nicht unbedingt die besseren Politikerinnen sind. Aber ich finde, die Frauen haben das Recht, genauso schlecht zu sein wie die Männer.
Beatrix Klein,
Was mich am meisten empört, was mir jetzt gerade einfällt, also mich empört auf jeden Fall, dass Frauen immer noch keinen gleichen Lohn erhalten. Und mich empört auch, dass unsere Gesellschaft hier immer noch nicht organisiert ist, dass es möglich ist, dass Frauen Familien, Kinder haben können, dass aber auch Frauen arbeiten können, dass das da eine vernünftige Organisation, eine gute Möglichkeit gibt, Kinder den Tag verbringen zu lassen, ohne dass Mutter und Vater zu Hause sind. Das finde ich auch ganz schlimm. Und ich finde auch noch schlimm, wenn ich mir angucke, alle Einrichtungen, die von Frauen, sei es für Frauen oder von Frauen mit einem Blick auf Gesellschaft, im Sinne von Gesellschaft zu verändern, aufgebaut werden, dass sie alle wesentlich schlechter finanziert werden aus öffentlichen Mitteln, als dass jedwede Einrichtung wird, die verstärkt von Männern geleitet wird.
Kim Engels, was empört dich am meisten?
Die Zeiträume, die es braucht, um Veränderungen zugunsten von Frauen herbeizuführen, das empfinde ich als unglaublich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kleiner Tipp, öfter mal das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland lesen. Im Artikel 3 heißt es, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem Song »Mehr denn je« von Erika Pluhar, die gerade 80 Jahre alt geworden ist.